Kommt her zu ihm. So findet ihr Ruhe und Seelenheil. Wie viele Menschen wünschen sich das? Letzte Schulstunde vor den Weihnachtsferien. Die Kinder erzählen, was sie sich am meisten wünschen. Nur Klaus hat noch nichts gesagt. Und da fragt ihn der Lehrer, Klaus, sage mal, was willst du denn am liebsten zu Weihnachten haben? Und der Junge denkt zu Hause an das eingerahmte Bild des verstorbenen Vaters. Und dann sagt er ganz leise, ich wünschte mir, dass mein Vater aus dem Rahmen träte und wieder bei uns ist. Dieser kleine Junge hat die Sehnsucht vieler Menschen auf den Punkt gebracht. Wir wissen ja, dass der Heilige Abend viele Zeitgenossen seltsam berührt. Und ich denke, dahinter steckt viel mehr als Gefühlsduselei. Viel mehr. Mehr als nur, dass man mal kurzfristig in eine heimliche Stimmung flüchten will. Viele Menschen treibt die Sehnsucht um, die klammheimliche Sehnsucht und die Hoffnung, dass es mehr geben müsste als dieses alltägliche Leben mit seinen alltäglichen Sorgen und seiner alltäglichen Plackerei und dann irgendwann einem ganz alltäglichen Ende vielleicht. Wenn man das doch glauben könnte, dass einer da ist, der den Überblick hat, wenn man das doch glauben könnte. Was der Klaus sich von seinem Vater wünscht, das wünschen sich manche von Gott, wenn es ihn denn gäbe, dass er heraustreten möge aus dem Rahmen, dass er sich endlich zeigt, dass ich Gott endlich wahrnehmen, erfahren kann, dass ich merken kann, er ist da und er holt mich heraus aus meiner Not. Natürlich, wir wollen uns nicht in die Tasche lügen. Wir wollen nicht uns in irgendeine religiöse Einbildung flüchten, aber großartig wäre das schon, wenn Gott da wäre. So dass man ihn erkennen kann. So dass man endlich rauskäme aus seinen Zweifeln und rauskäme aus all den Vermutungen. Und wenn Sie das an Weihnachten suchen, dann muss ich Ihnen sagen, Sie suchen genau an der richtigen Stelle. Und es wird sich lohnen, heute Abend diesen Weihnachtsbericht, den wir eben von Herrn Hienekamp gelesen bekamen, etwas genauer anzusehen. Denn das ist die unerhörte Behauptung, die seit dem ersten Weihnachtsabend verbreitet wird. Gott ist aus dem Rahmen herausgetreten. Gott hat sich vorgestellt, mitten in dieser Welt, in einem kleinen Kaff namens Bethlehem, das man heute noch besuchen kann. Und damals in Bethlehem war es bestimmt noch viel lauter als jetzt hier. Da waren bestimmt noch viel mehr Kinder und Geschrei und Ochsen und andere Tiere da. Also wir wollen uns davon überhaupt nicht stören lassen. Gott hat sich wirklich eingestellt. Egal, ob Sie religiös vorbelastet sind, ob Sie religiös musikalisch sind oder nicht, Sie können ihn finden. Denn die ersten damals, die Gott kennenlernten, das waren wirklich alles andere als religiöse Typen, Hirten. Das ist doch interessant. Nicht Priester in einem Kloster, nicht Theologen in ihren Studierstuben, zeigt sich Gott, nicht Nonnen irgendwo, sondern er zeigt sich dem Hirten draußen auf dem Feld, mitten bei ihrer Arbeit. Und damit ist von Anfang an klar, diese atemberaubende Botschaft, dass Gott sich auf den Weg gemacht hat, um uns zu retten, diese Botschaft gehört mitten in den Alltag hinein. Diese Freude, die Jesus bringt, ist für Leute gedacht, die mit beiden Beinen auf dem Boden der Tatsachen stehen, so wie damals die Hirten. Wissen Sie, so in manchen Krippendarstellungen, da sieht man ja so die Hirten, die großmütige, mit dickem Bart ausgestattete ältere Herren, die da ganz gesittet ihres Weges schreiten. Aber ich denke, die richtigen Hirten, die haben anders aufgetreten. Nach allem, was wir da wissen, waren das ziemlich raue Burschen, äußerlich und wahrscheinlich auch innerlich. Die hatten einen harten Beruf, die hatten wenig Ansehen bei ihren Mitmenschen. Die waren nicht besonders fromm, die waren nicht besonders kultiviert. Die waren ohne Illusionen. Das waren Männer ohne Rosinen im Kopf. Die haben sich eben so durchgeschlagen. Die mussten eben so ihren Job machen. Und während sie das tun, begegnen sie dem lebendigen Gott. Und wissen Sie, ich denke, Gott hatte eine Absicht damit, dass er sich ausgerechnet diesen Leuten als erstes vorstellte, als er hier auf dieser Welt ankam. Das sieht auf den ersten Blick so zufällig aus. Ein paar Hirten draußen auf dem Feld. Aber ich bin überzeugt, das war von Gott bewusst so eingefädelt. Denn damit sollte von Anfang an klar sein, wer dem lebendigen Gott begegnen will, der braucht dafür keine kirchliche Vorbildung. Der braucht dafür keine gehobene, besinnliche Stimmung. Wer dem lebendigen Gott begegnen will, der muss nicht in irgendeiner besonderen Weise theologisch vorgebildet sein. Und der muss auch nicht sich besonders fröhlich und glücklich fühlen. Egal wie Ihre Stimmung heute Abend sein sollte, egal wie Ihre Lage auch aussieht, ob himmelhoch jauchzend oder ziemlich verzweifelt, Gott will, dass Sie ihn kennenlernen. Gott will, dass Ihr Leben in dieser erneuernden Weise durchgeschüttelt wird, wie das damals bei den Hirten geschah. Und darum möchte ich mit Ihnen jetzt zusammen die beiden Erkennungszeichen kurz ansehen, mit denen Gott sich damals auf dieser Erde gewissermaßen eingeführt hat. Zwei Erkennungszeichen waren es. Und das erste Erkennungszeichen, man höre und staune, das waren ausgerechnet Windeln. Also die Windeln sind das erste Erkennungszeichen Gottes. Das ist doch schon sehr beachtlich. Das steht in dem Bericht, den wir gelesen haben, wo Lukas, der Arzt und Historiker, das schreibt, den Hirten wird gesagt, dass der Heiland, also der Retter, geboren ist. Und dann heißt es hier, und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Darauf sollen Sie achten. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal darüber gestolpert sind, nach dem Motto, an seinen Windeln sollt ihr ihn erkennen. Warum ausgerechnet Windeln? Wenn der Bote gesagt hätte, er hat einen goldenen Heiligenschein, dann wäre das uns vielleicht eingeleuchtet. Oder er liegt in einem mit Kerzen ausgeleuchteten Himmelbettchen. Dann hätte man das noch irgendwie nachvollziehen können. Aber warum lässt Gott ausgerechnet mit diesem Erkennungszeichen zu uns kommen? In Windeln gewickelt. Warum lässt Gott seinen Sohn in so einen Schmutz hineinlegen? Denn Windeln haben es ja nun mal so an sich, das wissen alle Eltern, dass sie irgendwann mal nicht mehr besonders gut riechen. Warum lässt Gott seinen Sohn in eine Krippe liegen? Warum? Dieses erste Erkennungszeichen macht eins schon mal klar. Gott ist bei uns. Er ist wirklich Mensch. Er ist wirklich Mensch geworden, denn was gibt es Menschlicheres als eine Windel? Ein Liedermacher hat gedichtet, denn Gott kommt in der Windel und liegt als Menschenbündel auf einer Handvoll Stroh im Stall. Das ist. Und vielen Leuten ist das zu banal. Sie sagen, also hätte Gott sich nicht einen etwas glanzvolleren Auftritt leisten können? Wenn Gott schon aus dem Rahmen heraustritt, dann soll das bitte schon etwas stilvoller geschehen. Wenn Gott schon kommt, dann kann das auch etwas kultivierter ausfallen und bitte schon etwas dezenter und nicht so grob und plakativ wie mit dieser Windel. Aber Gott durchkreuzt unsere Vorstellung. Warum? Weil Gott auch dem Letzten und dem Ärmsten von Anfang an nahe sein will. Weil Gott uns klar machen will, Leute, ich sehe mir eure beklemmende Lage nicht nur aus der Ferne an. Ich gucke da nicht nur so mit sicherem, dezentem Abstand mal drauf, sondern ich bin wirklich bei uns. Ich bin bei dir in deiner Arbeit. Ich bin bei dir in deiner Angst. Ich bin bei dir in deinem Krach, den du zu Hause hast und den du nicht in den Griff kriegst. Ich bin bei dir in deiner Arbeitslosigkeit. Ich bin bei dir, wo du schuldig wirst. Ich bin bei dir auch überall dort, wo es überhaupt nicht dezent und stilvoll und kultiviert in deinem Leben zugeht. Auch da bin ich bei dir. Sehen Sie, das ist das Besondere. Gott fasst unsere Probleme nicht nur mit der Kneifzange an, aus sicherer Entfernung, sondern er greift selber zu, ja mehr noch, sein Sohn Jesus Christus zieht sich unsere Haut an. Er lernt auch die Banalitäten unseres Lebens aus eigener Erfahrung kennen. Und deshalb kann ich ihm sogar mit meinen ganz banalen alltäglichen Problemen kommen. Verstehen Sie? Darum wählt Gott ausgerechnet die Windel als das Erkennungszeichen. So schmutzig wie die Windel, so hölzern ist die Krippe. Die Weihnachtsgeschichte ist keine abgehobene Legende. Das müssen wir deutlich kapieren. Weihnachten ist kein Hirngespinst. Weihnachten ist keine Flucht aus dem grauen Alltag. Dass Gottes Sohn in die Welt kommt, das ist kein Märchen und keine nette Beispielgeschichte, sondern das ist die harte Wirklichkeit. Das ist die Wirklichkeit eben der Windel. Und das ist doch auffällig, dass Lukas der Historiker seinen Bericht nicht beginnt mit den Worten damals, als die Welt noch in Ordnung war, in der guten alten Zeit. So hätten wir vielleicht eine Weihnachtsgeschichte beginnen lassen. Aber wissen Sie, wie Lukas anfängt? Wir haben es doch gehört, es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung oder Volkszählung war die allererste und geschah zur Zeit, dass Quirinus Statthalter in Syrien war. Verstehen Sie, das sind die politischen Rahmenbedingungen damals gewesen. Ein rücksichtsloser Kaiser Augustus ordnet eine reichsweite Volkszählung an, weil er die Steuern festsetzt, weil er Geld braucht. Und die Volkszähler bekommen nicht bequem ins Haus, sondern die Leute müssen zu den Volkszählern gehen. Und zwar jeweils in ihren Heimatort. Und sie müssen sich dort registrieren lassen. Und sie müssen reisen, egal wie alt sie sind, wie krank sie sind, wie hochschwanger sie sind, was immer sonst noch sein müsste. Und sie müssen sich klar machen, in dieser sogenannten heiligen Nacht, da war unheimlich viel Wut auf den Straßen. Bitterkeit. Was macht der Kaiser mit uns? Treibt uns hier hinaus. Und wir müssen, egal wie unsere persönliche Situation ist, Folge leisten, reisen und registrieren lassen, nur weil der Augustus das so sieht. Überall römische Militärkontrollen. Die Pensionen sind überfüllt. Es herrscht Geschrei und Krach und Schweiß. Das ist die lärmende Welt, in die Gott einsteigt. Nicht etwa leise wie der Schnee steht und stark und der See. In Israel gab es sowieso keinen Schnee. Also verstehen Sie jetzt, warum Gott die Winde als sein Erkennungszeichen gewählt hat? Gott ist wirklich bei uns. Und er weiß genau, was er damit riskiert. Er weiß genau, was er seinem Sohn damit antut. Er weiß genau, wie es bei uns aussieht. Und sogar davor schreckt Gott nicht zurück. Gott sieht, wie es in Ihrem Leben aussieht. Gott sieht, wie es in meinem Herzen aussieht. Gott kennt die ganzen Finstern und Ecken bei uns, in die wir sonst keinen reinschauen lassen. Er kennt sie und er lässt sich davon nicht abschrecken und er kommt trotzdem zu uns. Das gibt es in keiner Religion der Welt. Dass Gott sich die Finger schmutzig macht an den Realitäten, die so sind, wie sie sind. Damit wir in unserem Schmutz und damit wir in unserer Gemeinheit und damit wir in unserem Dreck nicht gottlos bleiben müssen. Darum kommt Gott. Und für Gott ist kein Raum zu hässlich und zu primitiv, als dass er ihn nicht mit seinem Licht wieder hell machen könnte. Und für Gott ist kein Leben so verlebt, als dass er es nicht wieder heil machen könnte. Und darum redet der Bericht so deutlich von der Windel, in die Gott seinen eigenen Sohn legt. Und damit macht er klar, ich bin bei dir. Ich bin erreichbar für dich. Das ist das erste Erkennungszeichen. Und dann ist ein zweites Erkennungszeichen in diesem Weihnachtsbericht. Das sind die Engel. Auf der einen Seite die Windel und auf der anderen Seite die Engel. Die alltägliche, natürliche Windel einerseits und andererseits die gar nicht alltäglichen, übernatürlichen Engel. Die gehören genauso dazu. Ich denke, Sie haben das gemerkt. Von den übernatürlichen Engeln redet Lukas genauso nüchtern wie von den ganz natürlichen Windeln. Kaiser Augustus hat zwar die Macht, Menschen auf die Straßen zu zwingen, aber Gott hat die Macht, über Bethlehem plötzlich dieses helle Licht aufstrahlen zu lassen. Und während die Windeln zeigen, Gott ist wirklich nah und wirklich da, zeigen uns die Engel, Gott hat alle Macht. Und Gott ist nicht nur bei uns, was die Windel sagt, sondern Gott ist auch über uns, was die Engel zeigen. Er ist wirklich Gott, er ist stärker als wir. Er kann Wunder tun, er kann Situationen verändern von einer Sekunde auf die andere. Und so geschieht das ja auch hier, Vers 13. Und alsbald war da bei den Engeln die Menge der himmlischen Heerscharen. Oder vorher schon. Und es waren Hirten auf dem Felde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie. Und sie fürchteten sich sehr. Gott ist plötzlich da. Und so wird an den Windeln deutlich, dass Weihnachten sich in dieser, im wahrsten Sinne des Wortes, stinknormalen Welt abspielt. Und an den Engeln wird deutlich, in diese stinknormale Welt kommt der lebendige Gott hinein mit aller seiner Macht. Und dieser scheinbar so eiserne Vorhang zwischen Diesseits und Jenseits, der zerreißt. Und diese Welt Gottes, die da plötzlich einbricht, die ist genauso real, die ist genauso wirklich, wie all das, was wir in unserem dreidimensionalen Denken uns bis dahin vorstellen konnten. Und jetzt stellen Sie sich da mittendrin die Hirten vor. Das war für die genauso ungewöhnlich wie für uns. Die befanden sich mitten in ihrem normalen Arbeitsalltag und man spürt den Schrecken noch zwischen den Zeilen. Wenn es hier heißt, das Licht leuchtete um sie und sie fürchteten sich sehr. Sie können das natürlich auch nicht einordnen. Sie haben auch nicht jeden Tag einen Engel gesehen, einen Boten Gottes, gleißendes Flutlicht und dann taucht da plötzlich dieser Engel auf. Erst ist es nur einer, der das mit den Windeln sagt. Ihr werdet finden, das Kind in den Windeln gewickelt, Vers 12. Und dann ist da plötzlich die ganze, ja, wenn Sie so wollen, die ganze himmlische Kantorei, eine Heerschar von Engeln, die singt und lobt Gott. Und wir müssen uns das so machtvoll vorstellen, dass gegen diesen mächtigen Engelchor wahrscheinlich die diversen Wachchöre, die in diesen Wochen so auftreten, ja, wie ein kleiner Mädchen-Singkreis erscheinen würden. Und jetzt stellen Sie sich bitte diese Aufregung der Hirten vor. Die haben das noch nie gesehen und sie fürchteten sich sehr. Und diese Engel sind das zweite Erkennungszeichen Gottes. Es ist, als ob plötzlich der Vorhang zum Jenseits für ein paar Augenblicke geöffnet wird. Ein paar Sekunden oder Minuten lang tritt die übernatürliche Welt dort in Israel aus dem Rahmen Und daran wird deutlich, wenn Gott sich auch in die Windel legt, so bleibt er trotzdem Gott. Er bleibt Gott. Und wenn er sich auch verletzbar in eine Krippe betten lässt, so ist er doch nicht machtlos. Und genau das Gleiche bestätigt sich dann 30 Jahre später, als das Krippenkind schon längst zum Mann geworden ist, als Jesus in Israel 3 Jahre lang auftritt und seine ganzen Zeitgenossen in Atem hält. Einerseits, Jesus wird müde. Jesus hat Hunger. Jesus schläft nachts. Er weint. Das ist die eine Seite. Das ist die Seite der Windeln, wenn Sie so wollen. Und auf der anderen Seite hat Jesus diese göttliche Macht. Bedenken Sie, wie sie ihn eingelähmt, der sich jahrelang gequält hat. Und Jesus stellt ihn mit einem Wort auf die Beine. Oder jeden jungen Mann in der Nähe von Nain, der schon im Sarg und im Leichenzug zum Friedhof getragen wird. Und Jesus tritt plötzlich an den Sarg und weckt ihn mit einem Wort zum Leben wieder auf. Oder denken Sie an die Situation da am See Genezareth, als Jesus aus 5 Broten und 2 Fischen plötzlich eine Massenverpflegung für mehr als 5000 Leute macht. Und denken Sie vor allem an seine eigene Auferstehung. Das Neue Testament ist voll mit solchen Ereignissen, die deutlich machen, Jesus hat wirklich alle Macht. Und immer wieder wird dieses selbe Grundmuster deutlich wie in der Heiligen Nacht. Jesus ist bei uns, aber er ist auch über uns. Jesus ist einer für uns, aber er ist keiner von uns. Das ist der Unterschied. Und schauen Sie, deswegen legt das Neue Testament auch so großen Wert darauf, dass Jesus von einer Jungfrau 9 Monate lang ausgetragen und zur Welt berichtet wurde. Und die beiden, die das berichten, sind ausgerechnet Lukas, der Arzt, und Matthäus, der frühere Chef der Zollstation. Der eine kannte sich mit Naturwissenschaft aus und der andere mit Mathematik offensichtlich. Und trotzdem sehen Sie, dass Gott ihre medizinischen und ihre rechnerischen Gesetze hier plötzlich für einen Augenblick außer Kraft setzt und auf besondere Weise ein Kind geboren werden lässt, zur Welt kommen lässt, mit dem er von Anfang an einen besonderen Plan hat und das sein eigener Sohn ist. Also schon die Schwangerschaft der Maria ein Wunder. Und dann die Engel über Bethlehem. Wunder über Wunder. Und doch passieren sie in dieser Welt. Verstehen Sie, Gott tritt heraus aus dem Rahmen. Gott ist kein Bild, das irgendwo in der Wand hängt. Gott ist keine Wunschvorstellung von religiösen Leuten, die sich so ihre Gedanken machen und überlegen, wie es denn mit Gott sein könnte, sondern Gott ist mächtig. Gott handelt, Gott greift ein. Und trotzdem, das ist unfassbar, begibt er sich in die Hände der Menschen. Maria hat ihn gewickelt mit ihren eigenen Händen. Josef, der Pflegevater, hat ihn eine ganze Weile auf den Händen getragen und die sind mit diesem Baby ja auch ständig gereist. In den ersten Wochen waren die ständig nur unterwegs. Wie vorsichtig sind wir dagegen auch mit unserem Baby. Und die Hirten sind nun Zeugen von beiden Erkennungszeichen. Von den Windeln, genauso wie von den Engeln und der Macht Gottes. Und ich will Ihnen eins sagen. Was wären die Windeln ohne die Engel? Was würde Gottes Nähe uns nützen, wenn er nicht gleichzeitig auch mächtig wäre? Wissen Sie, manche Leute, die sagen, ja, Weihnachten, das soll vor allem deutlich machen, Gott solidarisiert sich mit unserer Schwachheit. Das ist die frohe Botschaft, Gott wird auch ganz schwach und solidarisiert sich mit unserer Schwachheit. Aber mal ganz ehrlich, ich frage Sie, was würde uns das helfen? Also wenn ich mal Schulden machen sollte und einer von Ihnen kommt dann ganz freundlich zu mir und sagt, lieber Netzbuch, ich solidarisiere mich mit deinem leeren Portemonnaie, ich bin auch pleite gegangen, ich bin dir nahe. Dann würde ich sagen, nun, das ist ja rührend und das finde ich einerseits auch ganz tröstlich, aber mir wäre es ehrlich gesagt lieber, wenn dein Portemonnaie voll wäre und du mir einen richtig schönen großen Scheck ausstellen könntest. Verstehen Sie, ein Gott, der sich nur mit unserer Schwachheit und Hilflosigkeit solidarisieren würde, der wird uns nicht viel helfen. Der könnte uns nicht helfen. Und darum ist es so wichtig, dass neben den Windeln auch die Engel da sind. Dass Gott nicht nur bei uns ist, sondern dass Gott auch über uns ist. Und jetzt kommt die entscheidende Frage für heute Abend. Und das ist die Frage, wie können wir, wie kann ich Gottes Nähe und Gottes mächtige Hilfe erfahren? Das ist doch der Punkt, auf den es ankommt. Vielleicht sitzen Sie schon seit 5 Minuten innerlich auf der Kante Ihres harten Hörfahrstuhles und denken, nun schön und gut, das war damals mit den Engeln. Ja, damals, so lange her, wenn ich das erlebt hätte, was die Hirten erlebt haben, schön und gut, dann könnte ich vielleicht auch glauben. Aber ich sehe keine Engel, sondern ich sehe nur den Pastor da vorne, und so beeindruckend ist er auch nicht. Und ich höre kein Engelchor, aber immerhin Frau Apel, das ist ja auch schon eine Menge. Aber wie soll ich rauskriegen, ob das stimmt, dass Gott wirklich da ist? Vielleicht ist das die Frage, die Sie bewegt, und es wäre eine sehr gute Frage. Dann würde ich Sie bitten, halten Sie diese Frage noch etwa 3 Minuten aus, denn das ist jetzt im Grunde genommen der kritische Moment dieses Abends. Und übrigens hatten es die Hirten gar nicht so sehr viel leichter. Überlegen Sie mal. In dem Augenblick, wo das Flutlicht über dem Hirtenfeld wieder ausging, in dem Moment, wo die Engel sich wieder zurückzogen, wie Lukas hier berichtet, da war für die Hirten noch längst nicht alles gelaufen. Was sollten sie jetzt machen? Sollten sie sich die Augen reiben? Sollten sie lange diskutieren? Haben wir das vielleicht doch alles nur geträumt? Das ist nur eine Einbildung? Sollten sie einfach ihren Job weitermachen und zur Tagesordnung übergehen? Was sollten sie machen? Wo sollten sie hin mit ihren Fragen? Der Engel hat ihnen eine Adresse gesagt. Er hat gesagt, geht nach Bethlehem. Das kannten sie natürlich. Das lag so 2 bis 3 Kilometer entfernt. Und dort geht in einen Stall. Dann achtet drauf auf die Windeln und das Kind. Und dort findet ihr Gottes Sohn, dort seid ihr bei Gott. Das war eine glatte Einladung. Das hieß, Gott will euch dabei haben in seinem Stall. Gott will Kontakt aufnehmen mit dir persönlich. Du kannst heute Abend einen Lokaltermin haben in Bethlehem. Du musst rein in den Stall. Und sie machen das, sie gehen los. Und als sie dann in Bethlehem sind, da bekommen sie Gewissheit. Da machen sie die Probe aufs Exempel. Da sehen sie, dass der Engel keine Märchen erzählt hat. Da finden sie die Höhle mit dem Kind, die Futterkrippe. Es ist alles da, wie gesagt. Der Josef wird ihnen wahrscheinlich die Sache mit der Jungfrauengeburt erzählt haben. Und hier im Stall, da wird den Hirten alles klar. Und hier finden sie zum Glauben an Jesus. Und jetzt frage ich Sie, ich frage Sie sehr persönlich, wenn Gott für Sie so einen Lokaltermin hätte, so ein Bethlehem, würden Sie hingehen? Wenn Gott Ihnen heute Nacht eine Adresse nennen würde und sagen würde, da musst du mich suchen, da kannst du dich überzeugen, da kannst du Jesus finden, würden Sie die Probe aufs Exempel machen? Es nützt uns ja nicht, nach Bethlehem zu fahren, wo es in diesem Tag fast genauso unruhig ist wie damals. Sie könnten noch so viele Pilgerreisen nach Israel machen, dadurch würden Sie ja Jesus nicht finden. Sondern inzwischen ist Jesus Ihnen genauso nahe wie den Hirten damals. Er ist ja wieder auferstanden von den Toten. Und dann, 40 Tage nach der Auferstehung, ist Jesus wieder dahin zurückgegangen, wo er an Weihnachten herkam. Also einmal vom Himmel hoch, da komme ich her, und dann zum Himmel hoch, da gehe ich hin. Also in Gottes für uns noch unsichtbare ewige Welt. Das hat nichts mit oben und unten zu tun. Denn Jesus ist in Gottes für uns noch unsichtbare ewige Welt zurückgegangen. Aber er hat gesagt, ich installiere eine Leitung für dich. Ich installiere eine Dauerverbindung. Du kannst mich erreichen. Du kannst zu mir beten. Und du wirst merken, dass ich da bin. Diese Telefonleitung ist immer offen, was nicht mal Telekom schafft. Du kannst, egal ob du aus Bethlehem anrufst oder aus Bielefeld, ob aus Hannover oder Hawaii, du erreichst mich, die Leitung ist offen. Und das können Sie jetzt ausprobieren. Und Sie können sich überzeugen, wie die Hirten in Bethlehem, dass Gott zu Ihnen kommen will, dass Jesus Christus es mit Ihrem Leben genauso zu tun haben will, wie mit deren Leben damals. Denn Jesus hat nicht nur eine Leitung installiert für uns, über die wir ihn erreichen, sondern er hat dafür gesorgt, dass wir eine Dokumentation, eine schriftliche Dokumentation bekommen, nämlich die Bibel, in der alle wichtigen Informationen enthalten sind, die wir wissen müssen. Und jetzt bleibt am Ende aber noch eine andere Frage, die Sie sich vielleicht stellen. Vielleicht fragen Sie, warum brauche ich ihn unbedingt? Warum sollte ich Jesus brauchen? Ich komme auch so ganz gut klar mit meinem Leben. Ich habe eine Familie, ich bin geborgen, ich habe meinen Beruf. Ich bin eigentlich glücklich und zufrieden und ich lasse mir doch nicht an einem Heiligabend einreden, dass ich mit meinem Leben unzufrieden sein sollte. Will ich Ihnen auch gar nicht einreden. Aber ich will Ihnen eine Antwort geben auf die Frage, warum Sie Jesus brauchen. Und die Antwort ist ganz einfach. Sie heißt nämlich, weil Sie ohne Jesus Christus keinen Frieden mit Gott, Ihrem Schöpfer, bekommen. Darum brauchen Sie Jesus. Deswegen haben das ja die Boten Gottes gesagt, in dieser Nacht, Friede auf Erden bei den Menschen, an denen Gott wohlgefallen hat, das heißt, die mit Gott im Reinen sind. Und jetzt sagen Sie vielleicht, ja, warum brauche ich Frieden mit Gott? Ich habe doch nichts gegen ihn. Ich befinde mich noch nicht im Kriegszustand mit Gott. Was brauche ich Frieden mit Gott? Dann bitte ich Sie ganz sachlich zur Kenntnis zu nehmen, dass Gott selbst die Sache anders sieht. Er sieht es anders mit Ihrem Leben und mit meinem Leben. Gott hat uns eine Diagnose gestellt in seinem Wort in der Bibel. Und diese Diagnose lautet, dass es zwischen ihm und uns keinen Frieden gibt. Dass dieser Frieden zerstört ist. Und dass es nicht Gottes Schuld, sondern unsere Schuld ist. Und wissen Sie, es gibt einen Punkt. Es gibt einen Konflikt, an dem man das besonders deutlich machen kann. An dem dieser Bruch zwischen Gott und uns richtig klafft. an dem man ihn fast mit Händen greifen kann. Und diesen Bruch können Sie daran sehen, wenn Sie hinschauen, wie wir Menschen mit Gott umgehen. Wie gehen wir denn mit Gott um? Einige behandeln Gott wie ein Weihnachten. Einmal im Jahr, am Heiligabend, da ist er aktuell, aber der Rest des Jahres läuft ohne ihn. Und andere behandeln Gott wie einen Kammerdiener. Wenn sie Hilfe brauchen, wenn sie in Not sind, wenn ihnen mal danach zumute ist, dann rufen sie ihn herbei und wenn die Not wieder weg ist, dann schicken sie ihn wieder weg. Und dann gibt es Leute, die behandeln Gott eher wie einen Entertainer. Sie erwarten, dass er ab und zu mal ein bisschen die religiösen Gefühle in ihrer Seele in Schwingung bringt und in Schwung bringt. Ein bisschen Stimmung fürs Herz, dafür ist Gott und Religion ganz gut. Aber ansonsten leben sie ohne ihn. Und wieder andere behandeln Gott einfach wie Luft. Wie Luft. Merken Sie, was für ein furchtbarer Bruch da ist zwischen Gott und uns. Gott sagt, der Friede ist zerstört. Der Friede ist furchtbar zerstört. Und das macht uns im Inneren kaputt. Wir merken es manchmal nicht, aber es ist so. Und Gott sieht es. Gott sieht deutlich den Himmel. Und jetzt kommt das Entscheidende. Die Bibel macht ganz deutlich, wenn dieser Unfriede, wenn dieser Bruch zwischen Gott und uns nicht beseitigt wird, dann werden wir scheitern. Und dieses Scheitern wird spätestens deutlich werden, wird herauskommen am Ende, wenn die Bilanz unseres Lebens gezogen wird. Und wenn dann am Ende unter meinem Leben und unter Ihrem Leben nicht drunter steht, er hatte Frieden mit Gott, dann werden wir verloren sein. Dann werden wir auch ewig, sagt Jesus, von Gott getrennt bleiben. Dann werden wir festgenagelt werden auf unsere alte Existenz. Und das wird die Hölle sein. Wir werden auf ewig verloren sein, ohne Gott und ohne Möglichkeit zur Umkehr. So hart, so deutlich hat Jesus von der Hölle gesprochen. Und weil unsere Lage so ernst ist, darum ist Jesus selber gekommen. Weil er wusste, dass ich und Sie keinen Frieden machen können mit Gott von uns aus. Dass wir uns unsere Schuld nicht selbst vergeben können. Wer nichts in der Tasche hat, kann nicht die Schuld von anderen noch bezahlen. Wer selber genug auf dem Kerbholz hat an Unfrieden mit Gott, kann nicht für andere den Frieden noch irgendwie herbeischaffen. Das kann nur Jesus, weil er ohne Schuld war. Und genau darum hat Gott ihn damals auf die Welt geschickt. Jesus ist der einzige Mensch, der geboren wurde, um zu sterben, um für uns zu sterben. Und darum führt ihn der Weg auch so konsequent von der Holzkrippe zum Holzkreuz. Und darum wird Jesus 30 Jahre später wieder nur mit den nötigsten an Kleidung an ein Kreuz gehängt. Und er nimmt es auf sich. Er nimmt es auf sich, um die Strafe zu zahlen, die ich für mein Leben und Sie für Ihr Leben nicht mehr zahlen könnten. Er tut es für uns. Er holt uns raus. Er holt uns raus. Und darum ist Weihnachten so lebenswichtig. Für Sie und für mich auch. Jesus wurde ja nicht geboren, um uns ein vorbildliches Leben vorzuführen. Jesus wurde nicht geboren, um uns ein paar goldene Worte fürs Poesiealbum zuzuflüstern. Sondern er kam mit diesem großartigen Grund auf die Welt. Er kam, um Frieden zu machen zwischen Gott und Ihnen und mir. Darum kam er. Er kam, um den Schutt wegzuräumen, den wir aufgehäuft haben durch unsere Schuld. Euch ist heute der Retter geboren. Und er bringt Frieden. Frieden auf Erden für die Menschen, an denen Gott wohlgefallen hat, deren Leben mit Gott im Reinen ist. Und das ist darum die entscheidende Frage an Sie, die Gott Ihnen stellt. Wollen Sie, dass Gott Wohlgefallen an Ihrem Leben hat? Wollen Sie, dass zwischen Gott und Ihnen Frieden herrscht? Wirklich Frieden? Vielleicht ist Ihnen das ja gar nicht so bewusst gewesen, dass dieser Friede nicht da ist. Aber er ist nicht da, sagt Gott. Dann brauchen Sie Jesus. Und er will auch zu Ihnen kommen. Aber er überfährt Sie nicht. Er zwingt Sie. Sondern er konfrontiert uns aufgrund seines Wortes mit dieser Situation. Und dann fordert er uns auf, kehr um. Gib das zu. Gib das zu, dass Gottes Urteil über dein Leben stimmt. Und vertraue dich mir an. Und das ist das Gute. Seitdem Jesus da ist, können wir ihn anrufen. Und wir können ihn um Vergebung bitten. Und wir können ihm das sagen, ich nehme das für mich in Anspruch, was du getan hast. Ich danke dir, dass du für meine Schuld gestorben bist und dass du lebst. Wissen Sie, Jesus, er hört Sie ja. Er ist ja da. Und er kann alles gut machen. Und dann könnte diese heilige Nacht auch für Sie zur großen Wende werden. Genauso wie damals bei den Winden. Ich komme zum Schluss. Seit Jesus in den Windeln lag, seitdem steht Gott selbst auf der Matte dieser Welt. Seit damals ist er bei uns. Aber das hilft uns nur dann etwas, wenn wir wirklich persönlich zu ihm hingehen. Wenn wir diese Fluchtmöglichkeit, die er uns eröffnet hat, wirklich nutzen. Und darum musste ich in dem Zusammenhang denken an das Lied einer Popgruppe, Smokey. Vor vielen Jahren wurde das gesungen, da waren wir noch Teenies. Ein berühmter Hit, der hieß Living Next Door to Alice. Vielleicht kennen einige das noch, Tür an Tür mit Alice. Da beschreibt ein Mann, wie er 24 Jahre lang im selben Miethaus gewohnt hat und seine Nachbarin Alice ebenfalls alleinstehend war, eine wunderschöne Frau. Aber er hat sich nie gewagt, sie persönlich anzusprechen. Er hat das immer vor sich hergeschoben, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Und eines Tages erfährt er zu seinem Schrecken, Alice ist ausgezogen. Alice ist weg, es ist zu spät. Und dann kommt es in diesem Refrain mal, 24 years I've been living next door to Alice. 24 Jahre lang Tür an Tür mit Alice gelebt, aber nie die Sache festgemacht. Und an dieses Lied musste ich denken. Denn so geht es ganz vielen Zeitgenossen. Seitdem Jesus damals kam, ist Gott bei uns. Er ist da, er ist ansprechbar. Er ist nicht mal einen Flur entfernt, man könnte sagen, living next door to Jesus, meinetwegen. Und trotzdem leben die meisten weiter ohne ihn. Trotzdem schieben sie die Sache vor sich her, sie sprechen Jesus nicht an und viele sagen, aber ich kann das ja immer noch machen. Ich kann mein Leben immer noch mit Gott ins Reine bringen. Aber es kommt der Tag, da ist es zu spät. Wissen Sie, wie viele Menschen sind alt geworden ohne Jesus? Wie viele Menschen sind alt und bitter und hart geworden gegenüber Gott? Wie viele sind dann gestorben ohne ihn? Und darum möchte ich Sie herzlich bitten, ich kenne ja Ihre persönliche Situation nicht. Ich weiß ja gar nicht, was Sie glauben oder auch nicht glauben und wie es in Ihrem Herzen aussieht. Aber ich möchte Sie bitten, dass Sie das für sich persönlich sehr ehrlich und aufrichtig prüfen und klären. Und dass, wenn Sie noch keinen Frieden mit dem lebendigen Gott haben, dass Sie sich an Jesus Christus wenden. Dass Sie ihn anrufen. Dass Sie ihm das sagen. Sie können das machen, wo immer Sie sind. Sie können das tun mit Ihren Worten. Und er wird Sie verstehen. Schauen Sie, es geht doch nicht um irgendeine Kirche oder einen Pastor, sondern es geht allein um Jesus. Um Jesus, der Sie ruft. Es geht um Jesus, der Ihr Leben beansprucht. Und er kann und will Sie retten.